Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Die Wirkung der kalten Sonne, wie deutsche Skeptiker den Klimawandel kleinschreiben. Die Schulden der Studenten, wie Kredite amerikanische Universitätsabgänger verfolgen. Und die Macht der Pflanzen, wie Moose und Wurzeln die Erde formten. Dies und mehr hören Sie in der nächsten halben Stunde hier bei Wissenschaft DRS 2, am Mikrofon Katharina Boxler. Es hat seine Schlagzeilen bekommen. Das Buch des Klimaskeptikers Fritz Warnhold, das vergangenen Montag veröffentlicht wurde. Es heißt Die kalte Sonne, warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet, und hat erwartungsgemäß die Gemüter in Wallung versetzt und die Diskussionen zum Thema Klimawandel erhitzt. Vergangene Woche schaffte es die kalte Sonne denn auch auf die Titelseiten einiger großer deutschsprachiger Tages- und Wochenzeitungen. Die Autoren Fritz Warnhold und Sebastian Lüning haben es auf die Klimawissenschaft abgesehen. Lüning ist Erdwissenschaftler, Warnhold, der ehemalige Umweltpolitiker, verbrachte die letzten Jahre in leitender Funktion bei großen Energiekonzernen wie Shell und RWE in den Abteilungen für erneuerbare Energien. Patrick Tschudin, ist dieses Buch denn mehr als eine von Skeptikern schon oft geäußerte Generalkritik am Weltklimarat?
Ja, kurz gesagt, nein. Eigentlich reiht sich diese Buchpublikation ein in eine Abfolge von Veröffentlichungen, die gewisse Aspekte der Diskussion um die Klimaveränderung herauspicken und diese herausgepickten Aspekte dann zu einer Anti-Weltklimarat-Rhetorik miteinander verknüpfen.
Was haben sich denn die Autoren genau für dieses Buch herausgefischt?
Ja, in diesem speziellen Fall nehmen Warnhold und Lüning die Zyklizität der Sonnenaktivität. Sie zitieren einige in Fachkreisen durchaus diskutierte, aber eben kontrovers diskutierte Thesen und ziehen daraus den Schluss, nicht der Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre sei hauptverantwortlich für den Temperaturanstieg, sondern die sowieso rhythmisch schwankende Sonnenaktivität. Und weil die Sonnenaktivität derzeit eher zurückgehe und auch noch einige Jahrzehnte länger tief bleibe, darum steige die Durchschnittstemperatur bis Ende des 21. Jahrhunderts auch garantiert um weniger als um 2 Grad Celsius, auch wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter ansteigt. Insgesamt wirft Warnhold dem Klimarat vor, die Rolle des CO2s massiv überzubewerten.
Und was ziehen denn die Autoren jetzt für Schlüsse daraus?
Nun, sie finden, Maßnahmen gegen den wachsenden CO2-Ausstoß seien zwar durchaus sinnvoll, aber überhaupt nicht so dringlich wie der Weltklimarat, wie viele Politiker und Umweltschutzorganisationen angeblich behaupten. Konkret schreibt Warnhold im ersten Kapitel seines Buches, ich zitiere, «Wir werden effizienter mit Energie umgehen müssen und wir werden neue Technologien benötigen, um die endlichen Ressourcen von Öl, Gas und Kohle weitgehend zu ersetzen. Erneuerbare Energien werden zu einem wesentlichen Pfeiler der Energieversorgung.» Zitat Ende. Und dann kommt der entscheidende Punkt, um den es in Warnholds Buch eigentlich geht, meiner Meinung nach. Er schreibt, nochmals Zitat, «Die kritische Frage lautet jedoch, wie viel Zeit haben wir wirklich für diesen weitreichenden Umbau der Gesellschaft?»
Dass sich das Klima durch Menschen verursacht verändert, ist also auch für Fritz Warnhold eine Tatsache. Nur die Geschwindigkeit und das Ausmaß sind für ihn offenbar die strittigen Punkte.
Im Prinzip ja. An gewissen Fakten des Weltklimarates kann auch Warnhold nicht rütteln. Andererseits ist das Buch über weite Strecken so aufgebaut, dass es sehr bald im deutschen Sprachraum zu der Bibel jener Kreise werden wird, die sämtliche Erkenntnisse des Weltklimarates noch so gerne in Bausch und Bogen als Mumpitz abtun und jegliche Maßnahmen gegen den Ausstoß von Treibhausgasen für überzogenen Aktivismus halten. Das Buch sät Misstrauen gegen die breit abgestützte Arbeit des Weltklimarates und es gießt, wenn man so will, Wasser auf die Mühlen jener, die grundsätzlich am Status quo festhalten wollen. Und das ist wahrscheinlich durchaus gewollt. Warnhold selber sagt in einem Interview mit dem Spiegel, Zitat, «Das Buch ist eine Plattform für Forscher, die mit guten Argumenten von der Meinung des Weltklimarates abweichen.»
Das erfreut bestimmt nicht alle, das war und ist zu erwarten. Gibt es bereits offizielle Reaktionen aus der Fachwelt auf das Buch von Warnhold und Lüning?
Also vom Weltklimarat in dem Sinne noch keine, aber von einzelnen Forschern. Da gibt es durchaus Reaktionen, zum Beispiel vom Vorsitzenden des Deutschen Klimakonsortiums und Meteorologen am Max-Planck-Institut für Meteorologie, Jochem Marotzke. Er wirft Warenholt in mehreren Interviews vor, sich einerseits auf unbelegte Thesen zu stützen und andererseits mit falschen Unterstellungen gegen die Klimaforschung zu arbeiten. Zum Beispiel behauptet Warenholt, der Weltklimarat sage, die Sonne habe nichts mit der Klimaveränderung zu tun. Und das ist schlicht falsch. Laut Weltklimarat, nachzulesen auf dessen Website, trägt die Sonne zwischen einem Hundertstel und einem Zehntel so viel zur Klimaveränderung bei wie wir Menschen. Wie auch immer, für Diskussionsstoff sorgt Warenholts Buch, aber jedenfalls sicher.
Mit Thesen gegen den Klimawandel, Patrick Tschudin über das Buch «Die kalte Sonne», der beiden Klimaskeptiker Fritz Warenholt und Sebastian Lüning. Junge Uni-Absolventen in den USA starten mit enormen Schulden ins Berufsleben. Das war schon immer so, aber noch nie so schlimm wie heute. Denn die traditionell hohen Studiengebühren sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Kommt hinzu, dass es immer weniger Jobs gibt, die die finanzielle Misere abfedern könnten. Nun hat sich deswegen eine Protestbewegung formiert. Entstanden ist sie als studentischer Ableger der Occupy Wall Street Initiative. Madeleine Amberger hat eine Protestkundgebung der Occupy Student Debt Campaign besucht.
Ein sonniger, klirrend kalter Sonntag in Manhattan. Im Washington Square Park vor der New York University beklatschen die versammelten Studierenden Szenen des antikapitalistischen Klassikers von Dario Fo, Bezahlt wird nicht.
So by now everyone is chanting, can't pay, won't pay, can't pay, won't pay, can't pay, won't pay.
Die Situation der amerikanischen Studierenden ist prekär. Ihre kollektive Verschuldung übersteigt mit sage und schreibe $1 Billion erstmals die Kreditkartenschulden der US-Bürger. 2 von 3 US-Studenten müssen Kredite aufnehmen, um die Studiengebühren zu begleichen. Die erste Wahl sind fixverzinste und daher günstigere staatliche Darlehen. Doch diese sind in ihrer Höhe begrenzt. Viele nehmen daher zusätzlich Privatkredite auf. Die Durchschnittsbelastung nach Studienabschluss beträgt rund $27.000. Doch viele schreiben sehr viel höhere rote Zahlen, wie beispielsweise Annie Spencer.
My total loan amount for undergraduate and graduate ended up being $80,000.
Meine gesamte Kreditbelastung für den Undergraduate sowie für den Mastersabschluss hat $80,000 ausgemacht. Das war 2006. Ich habe 4 Jahre lang $600 im Monat zurückbezahlt. Aber wegen der Zinsen schulde ich jetzt dennoch mehr als am Anfang, nämlich 85.000. Da ich jetzt meinen Doktorat fertig mache, wurden die Raten vorläufig gestundet. Einen weiteren Kredit nehme ich sicher nicht auf. Es ist eine Verschnaufspause, wenn ich nicht jeden Monat einen Scheck über $600 schreiben muss, der mich so oder so nicht aus den Schulden herausbringt.
I'm just trying to kind of catch my breath, not have to write a $600 check every month that's not getting me anywhere.
Annie Spencer bezweifelt, dass sie ihre Schulden je loswerden wird. Mit ihren $85.000 geht es der Geografiestudentin dennoch vergleichsweise gut, denn die Kredite von frischgebackenen Medizinern oder Juristen betragen meist mehr als $200.000. Und diese Schulden lassen sich im Gegensatz zu Hypotheken oder anderen Privatkrediten so gut wie nie durch einen Konkurs tilgen.
No student loans, even the federal ones, are dismissible in bankruptcy.
Weder private noch staatliche Studienkredite werden je erlassen. Die Kreditgeber können das Gehalt pfänden und Eigentum beschlagnahmen. Wenn man behindert oder arbeitsunfähig wird, werden Rückzahlungen eben aus der Invaliditätsrente einbehalten. Es gibt kein Entkommen.
Mit anderen Krediten vergleichbare Rückzahlungsbedingungen ist daher eine der Hauptforderungen der Occupy Student Debt Campaign. Die Initiative besteht jedoch nicht nur aus verschuldeten Studenten und Absolventen. Auch Professoren haben sich hier angeschlossen, wie zum Beispiel Andrew Ross, Sozialwissenschaftler an der New York University.
I have known for some time that in part my salary depends on my students going into serious debt.
Mir war schon lange bewusst, dass ein Teil meines Gehalts dadurch finanziert ist, dass Studenten sich in Schulden stürzen. Hier an der New York University haben wir landesweit die höchste Studentenverschuldung. Sie liegt 40% über dem Durchschnitt. Wie die meisten meiner Kollegen habe ich darüber nicht weiter nachgedacht. Doch durch das Engagement in der Occupy-Bewegung wurde mir klar, dass man etwas unternehmen muss. Man muss diese Wand der Verleugnung, die meine Kollegen um sich aufgebaut haben, niederreißen.
Break down the wall of denial, which exists, I think, for my colleagues and faculty across the country.
Bis vor nicht allzu langer Zeit konnten verschuldete Absolventen zu Recht hoffen, dank eines höheren Abschlusses bessere Jobs zu finden und die Schulden planmäßig, wenn nicht gar vorzeitig abzuzahlen. Doch damit ist es seit der Finanzkrise von 2008 vorbei.
In this kind of economy, we're looking at chronic underemployment.
Angesichts dieser Wirtschaftslage müssen wir mit chronischer Unterbeschäftigung rechnen. Das kann Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern. Das bestehende Studiensystem ist angesichts dessen unhaltbar. Es macht das, was man in diesem Land den amerikanischen Traum nennt, unmöglich. Darunter versteht man also eine Kleinfamilie, die in einem Eigenheim wohnt und ihr Auskommen hat.
Es gibt viele Gründe für den Anstieg der Studiengebühren. Ein wesentlicher betrifft die öffentlichen Universitäten. Deren staatliche Subventionen schrumpfen seit Jahren. Ein Paradebeispiel: bei der University of California mit ihren 10 Standorten von San Diego bis Berkeley machen die staatlichen Zuschüsse mittlerweile weniger als 10% aus. Was an Subventionen fehlt, wird über die Studiengebühren wettgemacht. Doch Universitäten und Colleges sind nicht nur Opfer, meint Andrew Hacker, emeritierter Politologe am Queens College in New York. In seinem Buch Higher Education geht er mit seiner Zunft hart ins Gericht und kritisiert teure Veränderungen seit den 1980er Jahren.
Colleges, particularly the faculty, began to become very professionalized. They were interested in their careers, in the disciplines that they taught, you know, anthropology, philosophy.
Die Colleges wurden sehr professionalisiert. Die Professoren interessierten sich mit einem Mal sehr für ihre Karrieren und ihre Disziplinen an sich, seien es nun Anthropologie oder Physik. Darum drehte sich ihr Leben. Sie bauten sich Labors und gingen regelmäßig ein Jahr auf bezahlten Forschungsurlaub. Und die Studenten wurden in ihrer Priorität zweit- und drittrangig.
And the students were relegated almost to second, third, fourth priority.
Weitere nach Andrew Hackers Ansicht vermeidbare Kostenpunkte: ein deutlich größerer administrativer Apparat, teure professionelle Sportanlagen sowie Gehälter für renommierte Forscher, die sich der Privatwirtschaft annähern. All das, so Andrew Hacker, habe mit klassischer Lehre nichts zu tun. Die Occupy Student Debt Campaign hofft nun, ihre Anhänger zu einem Zahlungsstreik mobilisieren zu können.
Madeleine Amberger über die finanzielle Misere US-amerikanischer Universitätsabgänger. Dass es so nicht weitergehen kann, räumte kürzlich auch US-Präsident Barack Obama in seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation ein. Doch konkrete Pläne, was zu tun ist, gibt es noch immer keine. Und nun zu weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft, die diese Woche für Schlagzeilen sorgten. Pascal Bieber hat eine Auswahl getroffen und ist jetzt bei mir im Studio. Zur ersten Meldung: Erdgas könnte im Öko-Ranking nach unten rutschen.
Erdgas galt bisher als Musterknabe unter den fossilen Energieträgern, was seinen Einfluss auf die Klimaerwärmung angeht. Das sei falsch, warnt das Fachblatt Nature diese Woche. Neuere Messungen würden zeigen, dass bei der Gewinnung des Erdgases bis zu 4% entwichen. Diese Lecks sind deshalb problematisch, weil das Erdgas aus Methan besteht und Methan ist ein enorm stark wirkendes Klimagas.
Wer sich gut fühlt, lebt länger.
Das legt eine Studie des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich nahe. 8000 Männer und Frauen wurden in den 1970er Jahren gefragt, wie gut sie sich fühlten. Von sehr schlecht bis hervorragend. 30 Jahre später zeigte sich, überlebt hatten mit bis zu dreimal größerer Wahrscheinlichkeit jene, die hervorragend angekreuzt hatten, verglichen mit jenen, die sehr schlecht angekreuzt hatten. Dabei spielte es nur eine untergeordnete Rolle, ob die Befragten körperlich tatsächlich krank waren oder nicht. Einmal mehr zeige sich, dass mentales Wohlbefinden ein nicht zu vernachlässigender Gesundheitsfaktor sei, schreiben die Autoren.
Der Zyklus einer Frau beeinflusst, wie Männer mit ihr sprechen.
Je fruchtbarer eine Frau gerade ist, also je näher am Eisprung, desto weniger gleichen Männer ihre Sprache jener der Frau an, wenn sie mit ihr sprechen. Konkret, sie übernehmen weniger deren Satzkonstruktionen. Und das ganz ohne zu wissen, wie fruchtbar ihr Gegenüber gerade ist. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin PLOS One. Die Erklärung der Forscher, je fruchtbarer die Frauen, desto attraktiver seien sie aus evolutionären Gründen für die Männer. Und das wiederum sporne die Männer an, möglichst aufzufallen und kreativ zu sein. Offensichtlich auch unbewusst und mit subtilen Merkmalen ihrer Sprache.
Der Satellitendienst Google Earth könnte benutzt werden, um die internationale Fischerei zu überwachen.
Das schlagen kanadische Forscher vor. Sie zielen dabei auf die Fischzucht in großen Käfigen vor den Küsten. Solche Fischfarmen kann man gut auf Satellitenbildern erkennen und so kontrollieren, ob die Fischereiindustrie alle ihre Fischfarmen den Behörden meldet.
Nicht siegen per se, sondern sich selber verbessern und übertreffen ist wichtig für junge Athleten.
Sich an einer Aufgabe zu orientieren, wie man zum Beispiel seine Kondition verbessern könne, sei viel besser, als sich am eigenen Ego zu orientieren, also danach, ob man gewonnen hat oder verloren. Denn Ersteres, aber nicht Zweiteres, fördere die Motivation von jungen Athleten nachhaltig, schreiben Wissenschaftler im Fachblatt Psychology of Sport and Exercise. Der Wettbewerb mit sich selbst scheint also mehr anzuspornen als der Wettbewerb untereinander, zumindest bei Sportlern.
Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Wir kommen zum Hintergrund dieser Sendung. Vorbereitet hat ihn Thomas Häusler. Die folgenden Minuten, Thomas Häusler, wollen Sie allein den Pflanzen widmen. Warum denn eigentlich gerade so viel Zeit?
Ja, das klingt ja fast so, als wären Sie jetzt gleich gelangweilt. Ich finde das gerechtfertigt, dass wir die nächsten Minuten den Pflanzen widmen, weil sie nämlich heimlicherweise die Welt regieren. Und dass man das mal sagt, dafür finde ich ein paar Minuten nicht zu viel. Vor allem deswegen, weil fleißige Forscher in der letzten Zeit viel Neues darüber herausgefunden haben.
Okay. Wir wissen, dass Wälder einen großen Teil dieses Planeten bedecken. Das ist schon was, das muss man sagen. Aber dass die jetzt gerade die ganze Welt regieren sollen, das klingt für mich doch schon etwas.
Ja, warten Sie doch einfach mal ab. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie alleine regieren, die Pflanzen. Aber sie walten und schalten ganz schön im Getriebe des Globus. Das werden Sie gleich sehen. Oder hätten Sie gedacht, dass Pflanzen Eiszeiten auslösen können oder dass sie dafür sorgen, dass die Flüsse heute so fließen, wie sie eben fließen?
Etwas Luft und Wellen, das klingt sehr schön und tut auch der Seele gut, aber warum soll ich mir das gerade jetzt anhören?
Ich wollte uns eigentlich bloß etwas in Urzeitstimmung versetzen.
Achtung, das geht bei mir nicht so schnell mit dieser Urzeitstimmung.
Da ja gut, okay, ich blende es ja wieder aus. Machen wir es halt trocken. Wir machen einen großen Zeitsprung zurück, fast 500 Millionen Jahre, als fast alles Leben im Wasser stattfand. Und das Land winddurchtost war, den müssen Sie sich jetzt vorstellen, den muss ich ja wegnehmen. Und außer einiger Bakterienansammlungen war alles wohl so gut wie tot. Aber dann, vor etwa 470 Millionen Jahren, wagten sich primitive Moose langsam aus dem Wasser ans Land.
In order to live on the land, they need to access certain essential elements for growth. Phosphorus is a very important one in DNA and it's only...
Das ist Tim Lenton, ein Forscher von der britischen Exeter University, und er sagt eben, dass diese unspektakulären Moose die Erde kräftig umgebaut haben.
Also halt, von Umbau habe ich jetzt nichts gehört, nur dass die Moose offenbar Phosphor brauchen für ihr Erbgut.
Ja, stimmt. Zum Umbau kommen wir ja gleich, also zuerst zum Phosphor. Den müssen die Moose aus dem Untergrund holen, aus dem Gestein, denn sie brauchen ihn, wie sie sagten, für ihr Erbgut und in der Luft gab es keinen Phosphor. Die Moose haben also mit Säuren das Gestein angeätzt und dadurch kamen dann die gewaltigen Umwälzungen in Gang. Plötzlich wird also das Gestein nicht mehr nur von Wind und Wetter verwittert, sondern auch von Pflanzen, von diesen Moosen. Und die Verwitterungsprozesse, die brauchen viel Kohlendioxid aus der Luft Und die bescheidenen Moose kurbelten eben dann diesen Verbrauch sehr stark an aus der Luft, und das haben Tim Lentons Experimente gezeigt.
They have quite a strong effect on rock weathering, which removes carbon dioxide from the atmosphere and therefore cools the planet. So we argued that that could explain an interval of cooling and glaciations in the late Ordovician.
Also wenn das keine Umwälzungen sind, Tim Lenton glaubt, dass die Moose die Welt in eine Reihe von Eiszeiten gestürzt hat.
Tatsächlich sollen so kleine, unscheinbare Moose eine Eiszeit oder sogar mehrere Eiszeiten ausgelöst haben. Das geht mir doch deutlich zu schnell.
Ja gut, also für die Langsamen. Gehen wir Schritt für Schritt voran. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas. Und es gab vor einer halben Milliarde Jahre viel davon in der Atmosphäre. Sehr viel. Das heißt, der Globus hat es damals gemütlich, warm. Bis die Moose die Verwitterung dann verstärkten. Das zog dann viel CO2 aus der Luft heraus. Der Treibhauseffekt wurde schwächer und der Globus rutschte in eine Eiszeit. Aber das war nicht alles, sagt Tim Lenton. Die Moose setzen durch ihre Säuren viele Nährstoffe aus dem Gestein frei, neben dem Phosphor, da hat es noch anders drin, zum Beispiel Eisen. Das floss ins Meer und führte dort zu einer Überdüngung. Und als Folge davon gab es ein Massensterben unter den Meeresorganismen.
Das heißt, die Erde war sowas wie ein Planet of the Mosses. Es braucht also nicht unbedingt Menschen für solche Phänomene wie Überdüngung oder Versauerung von Gewässern, wie wir sie zum Beispiel in Seen und Meeresregionen als Folge der Landwirtschaft zum Beispiel beobachten.
Ja genau, das ging mir auch so. Darüber habe ich auch nachgedacht, als ich mit Tim Lenton gesprochen habe, und so habe ich ihn dann danach gefragt.
Life can have quite profound effects on the global cycling of elements and sometimes it pushes things too far into states that are undesirable.
Also er sagt, das Leben habe sehr starke Auswirkungen auf die Naturkreisläufe und manchmal treibe es eben die Verhältnisse in Richtungen, die für manche Organismen nicht unbedingt optimal seien. Tja. Und trotzdem haben die Moose dann auch was sehr Gutes getan aus unserer Sicht. Ihre Verwitterungsarbeit bildete nämlich die ersten Erdböden, die den Wurzelpflanzen den Boden bereiteten, also diese Wurzelpflanzen, die nach den Moosen entstanden sind. Und von dieser Arbeit zehren wir Menschen sogar heute noch, buchstäblich, denn unsere Ackerpflanzen wachsen darauf. Man könnte also sagen, die Moose legten vor 470 Millionen Jahren einen Grundstein für unsere Zivilisation. Aber kehren wir in diese Zeit zurück. Denn nach dem Landgang der Moose folgte ein weiteres erstaunliches Kapitel in der epischen Wechselgeschichte zwischen Pflanzen, Erde und Gewässer.
If you were flying over the landscape, you would have seen very broad rivers.
Martin Gibling von der kanadischen Dalhousie University ist das, und der malt hier ein Bild von der Erde vor etwa 470 Millionen Jahren.
Und das ist das Bild eines Planeten mit ziemlich zahmen Wassern, breite Rinnsale, nicht eingegrenzt, sind da relativ zahm über die Erde geflossen, sagt Martin Gibling. Wie erklärt er denn das?
Ja, er sagt, in einer Welt unter der Herrschaft der Moose, da gab es nichts, was die Ufer der Flüsse befestigt hätte, in den sandigen Flusstälern, die es damals gab. Wie in einem Sandkasten muss man sich das wohl vorstellen, da schwemmte das Wasser die Ränder links und rechts immer wieder weg und dadurch bildeten sich dann diese breiten, flachen Wasserläufe. Aber dann eben kam die Zeit der Wurzelpflanzen. Das war so etwa vor 450 Millionen Jahren. Die Moose hatten also etwa 20 Millionen Jahre Zeit, um fleißig Erdboden zu bilden. Und in diesen konnten sich dann die neu erfundenen Wurzeln hineinbohren und konnten dann diesen Boden verankern.
Roots have an enormous effect on the strength of banks of rivers. Trees on average go down about 4 meters with their roots.
Pflanzenwurzeln trotzen also dem Wasser und stabilisieren das Flussufer. Man könnte auch sagen, Freiheit ade für Flüsse.
Ja, ich denke, das kann man so ausdrücken. Es entwickelten sich nämlich schmalere, tiefere Flüsse, weil das Wasser sich eben nicht mehr zur Seite wenden konnte, sondern sich in die Tiefe grub. Und dies war aber dann nur ein erster Schritt in einem neuen Wechselspiel zwischen Wasser, Bäumen am Ufer und Vegetation, die im Flusslauf wuchs oder auch der hineinstürzte und ihn dann verstopfte. In diesem Wechselspiel entstanden dann weitere Flussformen, die uns heute so vertraut sind, also die Flussschlaufen zum Beispiel oder verzweigte Flüsse.
Pflanzen haben also eine enorme Auswirkung auf Flüsse. Man fragt sich aber dennoch, warum Forscher eigentlich erst jetzt drauf gekommen sind, das mal genauer anzuschauen.
Ja, lassen wir das doch Martin Gibling gleich selbst beantworten.
It's been a very difficult process, Thomas, very difficult indeed.
Es sei äußerst schwierig gewesen, das Puzzle zusammenzubringen, sagt Martin Gibling. Diese Prozesse hätten sich nämlich über 150 Millionen Jahre entwickelt und man habe auch nicht einfach alles an einem Ort finden können, sondern man musste viele alte, versteinerte Flussstücke suchen, musste die dann analysieren. Kommt dazu, dass fossile Wurzeln, die man für die Beweisführung quasi braucht, die sind sehr rar, versteinertes Holz. Es brauchte also viel, viel Fleiß und es brauchte auch die Idee, nach diesen Spuren überhaupt erst zu suchen. Und diese Idee, die stellt Martin Gibling übrigens in einen größeren Zusammenhang, in die Erkenntnisse, die Ökologen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zusammengetragen haben, dass nämlich Pflanzen und Tiere nicht nur passive Bewohner der Erde sind, sondern aktiv gestalten. Und das auch heute noch. Also man kann da nur an Pflanzen denken etwa, die auf Dünen wachsen oder die Mangroven.
These are, if you like, engineers of ecosystems.
Pflanzen als Ingenieure des Ökosystems, als Treiber der Landschaftsarchitektur, ein etwas anderer Blick auf Moose, Gräser, Bäume und anderes, was unseren Planeten begrünt. Oder auch über die geheimnisvolle Macht der Pflanzen. Darüber diskutierten Thomas Häusler
und Katharina Boxler, die sie heute durch die Sendung geführt hat und die nun das letzte Wort hat.
Mit dem Hinweis auf unsere Website wissenschaft.drs.ch, wo Sie die aktuelle Ausgabe nachhören und alle kommenden als Podcast abonnieren können. Redaktion dieser Sendung Odette Frei. Bleiben Sie uns treu. Sie hören uns nächste Woche wieder, wie gewohnt, samstags 12.40 Uhr oder am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 19.30 Uhr hier auf DRS2, Ihrem Sender für Wissen und Kultur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.